Ja, heute Morgen möchten wir ein Wort lesen aus dem Matthäusevangelium. Es ist auch erstaunlich, dass ausgerechnet in unserem Landkreis hohe Inzidenzen sind und anderswo ist wieder normales Leben. Wir sollten noch mal beten, vielleicht gibt es doch noch einen Ruck, dass der Herr Gnade schenkt, dass wir da durchkommen. Gut, also lesen wir Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Vielleicht können wir nochmal aufstehen dazu, falls das möglich ist. Und dann lese ich das. Matthäus 16, 24, da heißt es: Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Mal soweit das Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für jedes Wort, das aus deinem Munde kommt, denn jedes Wort aus deinem Mund ist ein heilsames Wort und ein segensreiches Wort. Und wir sind besonders dankbar, Herr, für Zitate aus deinem Mund. Und so möchten wir auch dieses Wort empfangen aus deinem Mund, das zeitlos gültig ist. Und wir möchten einfach bitten, Herr, lass uns das aufgeschlossen werden durch das Wirken deines Geistes, Herr, was das für jeden Einzelnen von uns bedeuten kann und was für Konsequenzen das auch haben kann. Und ich danke dir von Herzen für dein Segnen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen und jemand aus meiner Familie darf mir ein Glas Wasser bringen. Ja. Ich möchte beginnen mit den großen Leitlinien eines Menschenlebens. Wir Menschen hinterlassen Eindrücke. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Danke. In Hebräer 13 heißt es, gedenkt eurer Führer, ihr Ende schaut an und ihrem Glauben eifert nach, sinngemäß. Beispiel Martin Luther. Wir wissen von Martin Luther nicht viel. Wir wissen, dass er verheiratet war mit Katharina von Bora, dass Katharina eine sehr geschäftstüchtige Frau war und dass sie auch Vermögen erworben haben, dass sie da Einfluss hatten. Aber was heute von Martin Luther bleibt, ist die Reformation. Wir wissen über das Private wenig. Natürlich, die Historiker könnten nachforschen. Aber in der Breite ist geblieben der Gedanke der Reformation. So, da gibt es ein geistliches Erbe. Wenn wir Paul Gerhard, das Wort Paul Gerhard hören, den Namen, dann, wenn diejenigen, die das Pfingstjubel noch kennen von früher, dann sehen wir, da gibt es einige Lieder von Paul Gerhard. Zum Beispiel so Nimm denn meine Hände, das man oft auch auf Beerdigungen singt oder gesungen hat. Aber eigentlich war Paul Gerhard ein Pastor. Er hat Gemeinde betreut in der Schweiz und auch in Berlin. Aber was von ihm geblieben ist, was sein geistliches Erbe ist, waren hauptsächlich diese Lieder, die über Jahrhunderte gesungen wurden. So, jeder Mensch hinterlässt irgendwo Spuren, auch ein geistliches Erbe. Das kann ein Segenserbe sein, es kann aber auch ein Flucherbe sein. Leider. So, irgendwie sollte uns das zu denken geben. Und Heute Morgen geht es um den Vers, was hilft nach Lutherdeutsch, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Das ist so ein Kontrast, den Jesus macht. Eigentlich sagt er das im Zusammenhang mit seiner ersten Leidensankündigung. Jesus hat dreimal ganz explizit darauf hingewiesen, dass er jetzt auf dem Weg nach Jerusalem sein wird, um dort zu leiden und zu sterben. In diesem Zusammenhang sagt Petrus, wir hatten das neulich mal in der Botschaft, ja Herr, das erstens mal, du bist der Christus. Jesus sagt, das hat dir nicht dein Verstand gesagt, sondern der Geist Gottes. Und gleich danach sagt Petrus, das widerfahr dir nur nicht. Also wir sehen, wie nah Geistessalbung und dann auch das Menschliche, das Fleischliche manchmal zutage tritt. Allerdings, genau. Und jetzt, in diesem Zusammenhang sagt Jesus diesen Satz. Und dann sagt er sagt zwei Verse vorher, wenn jemand mir nachkommen will oder nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf, folge mir nach. Wenn jemand mir nachfolgen will, wir würden jetzt gerne hören, wenn mir jemand nachfolgen will, der darf sein bisheriges Leben weiterleben. Wenn er an mich glaubt, kommt er in den Himmel, alles ist gut. Ist aber nicht so. Wenn mir jemand nachkommen will, nachfolgen will, ist die Elberfelder, sagt nachkommen, also es geht um Nachfolge, verleugne er sich selbst. Das heißt, es muss eine Veränderung stattfinden in einem Menschenleben, damit Nachfolge echt sein kann. Dieses Wort verleugnen, wenn es um Verleugnen geht, dann geht es darum, dass Jesus sagen will, es gibt ein Leben vor der Nachfolge, also vor der Bekehrung, vor der Wiedergeburt, und es gibt ein Leben nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt. Und das Vorherige ist das alte Leben und das neue Leben ist dann, wenn die Nachfolge begonnen hat. So. Und wer das alte Leben, das bisherige Leben retten will, wer bleiben will, wie er bisher war, der wird, sollte er das neue Leben schon begonnen haben, dieses neue Leben in Gefahr bringen oder es sogar verlieren. Das heißt, man kann unter Umständen auch sein Heil verlieren. Gott tut alles, dass es nicht passiert. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kümmere mich um die Meinen und niemand wird sie mir aus der Hand reißen. Aber wenn ein Mensch bewusst diesem Schutz widersagt, sich lossagt und willentlich Jesus verwirft, dann zwingt ihn Jesus auch nicht, in der Nachfolge zu bleiben. Das ist ein heikles Thema. Aber auf jeden Fall, wer sein Leben erhalten will, wer sein altes Leben weiterleben will, wer Jesus nicht nachfolgen will, ist untauglich für die Nachfolge. Wer das alte Leben nicht loslassen will, ist untauglich. Wer nicht auf die Annehmlichkeiten eines gottlosen Lebens verzichten will, kann nicht Jesu Jünger sein. So, es gibt Konsequenzen der Nachfolge Jesu. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, bei den Gläubigen, da ist so schöne Atmosphäre, da wird so schön gesungen, da freue ich mich, da gehe ich auch gern hin, aber ansonsten bitte lasst mich in Ruhe, ich werde mein Leben weiterleben wie bisher und so weiter. Ich komme zwar, aber ansonsten alles gut. Das kann man zwar machen, aber im Himmel wird es eben entsprechend bewertet. So, Nun zu unserem Vers. Denn was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben, also im Prinzip sein ewiges Leben, einbüßte? Und da fiel mir eigentlich, das ist Matthäus 16, Matthäus 4 ein, beziehungsweise die vierer Kapitel in den Evangelien. Dort heißt es, Matthäus, Markus, Lukas berichten alles dasselbe, die Versuchung Jesu. Wir wissen, Jesus wurde nach seiner Taufe vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden, am Beginn seines öffentlichen Wirkens, vor Beginn. Und als er 40 Tage, 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn natürlich schließlich. Und da kam der Versucher, der Teufel, und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Jesus sprach, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist die eine Sache, da können wir jetzt eine ganze Predigt drüber machen. Möchte ich aber nicht. Ich will nur sagen, wir leben nicht nur vom irdischen Brot, sondern wir brauchen auch geistliches Brot. Und ich bin überzeugt, in Deutschland gibt es sehr viele magersüchtige Menschen. Ein paar sind physisch magersüchtig, aber ich glaube, eine Masse an Menschen ist geistlich magersüchtig. Sie haben zu wenig Brot des Lebens. Und sie wissen es nicht einmal. Was ist in der Versuchung Jesu hier ankommt, da heißt es, der Teufel nimmt ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und jetzt kommt eine besondere Aussage, die meistens überlesen wird. Da heißt es, dann redet der Teufel mit Jesus. Also der Teufel ist eine Persönlichkeit. Es ist keine theoretische Idee, kein philosophisches Konstrukt, sondern ein reales Wesen, der Teufel. Und wenn Gott sagt, dass der Teufel existiert, dann tun wir gut daran, das auch zu akzeptieren. Auch wenn es manche Gelehrte gerne so hätten, dass man den Teufel einfach eliminiert, dass man ihn totschweigt, dass man ihn nicht mehr erwähnt. Aber das Wort Gottes erwähnt ihn. Da heißt es, der Teufel nimmt Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm die Reiche der Welt und Herrlichkeit und sprach zu ihm. Und dann sagt er Folgendes: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Die Reiche dieser Welt, also wenn der Teufel die Macht hat, die Reiche dieser Welt Jesus zu geben, dann müssen eigentlich die Reiche dieser Welt dem Teufel gehören. Sonst kann er es ja nicht geben. Also, Beispiel. Also wie gesagt, der Teufel bezeichnet sich als der Herr dieser Reiche. Ich sage mal Folgendes. Also weltweite Reiche, also zum Beispiel große Autokonzerne, agieren weltweit. Ob das Daimler, Porsche, BMW, Chrysler, Toyota oder sonst etwas ist, Hyundai und, die agieren weltweit. Das Reich der Autoindustrie ist ja auch so eine Art Weltreich. Dann das Reich der Tech-Unternehmen, Amazon, Google, Facebook agiert auch weltweit. Es ist wie ein Weltreich. Dann reiche Menschen wie Bill Gates, Jeff Bezos, Rockefeller und. Reiche Menschen, weltbekannt. So, der Teufel sagt, schau mal, ich zeig dir die ganzen Reiche dieser Welt. Das Reich des Schmucks, das Reich der Autos, das Reich der Digitalkonzerne, aber auch das Reich der Akademiker und das Reich der Armen, der Asozialen, alle Reiche dieser Welt, da hat der Teufel seine Hand drauf. Ich kann sie dir geben, du musst nur eins tun, niederfallen und mich anbeten. Stellt euch mal vor, ich bin überzeugt, manch ein Mensch würde sofort niederfallen und den Teufel anbeten, wenn er nur das Vermögen eines Jeff Bezos und Amazon hätte. Übrigens, man vermutet, dass so langsam Tesla das weltgrößte Unternehmen ist und das reichste. Aber das nur nebenbei. So, manche einer würde gerne einen Kniefall machen und den Teufel anbeten, wenn er nur das alles bekommen könnte. Aber das kann nur jemand machen, der null Ahnung hat von der Ewigkeit, von Gott, von Gottes Reich. In anderen Worten, wenn wir das jetzt gewichten, die Anbetung ist im Prinzip mehr wert als alle Reiche dieser Welt. Wenn wir es aus der Perspektive sehen, dann sehen wir die Bedeutung von Anbetung. Anbetung ist nicht einfach ein Beiprodukt des Glaubenslebens, sondern Anbetung ist ein zentraler Aspekt unseres Glaubenslebens. Anbetung hat auch etwas mit Hingabe zu tun. Hingabe. Und Hingabe hat etwas mit Liebe zu tun. Und genau das ist das, was Gott begehrt. Aber genau das, was Gott begehrt, begehrt auch der Teufel. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er macht alles nach. Wir haben Christus, aber es wird auch ein Antichrist geben. Wir haben das Reich Gottes, wir haben auch das Reich Satan und der Dämonen. So, das ist ein gewisser Dualismus. Und nochmals zurück zur Anbetung. Der Teufel begehrt nichts mehr als Anbetung. Und es gibt Satans Anbetung in dieser Welt. Vielleicht mehr als wir denken. Aber es geschieht im Verborgenen, weil der Teufel ein Wesen der Finsternis ist und Gläubige Wesen des Lichts. Wir agieren im Licht, weil Gott ist Licht und wir sind das Licht der Welt. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber der Teufel ist eine Gestalt der Finsternis, die im Verborgenen handelt. Und so sollten wir unsere Anbetungsgepflogenheiten überprüfen. Und vor allem gemeinsame Anbetung. Übrigens, im Himmel wird auch angebetet werden. Das heißt, die Anbetung wird uns begleiten bis in alle Ewigkeiten. Vor dem Thron Gottes, Offenbarung 4, wird angebetet werden. Die 24 Ältesten werden vom Thron Gottes niederfallen. Und die anbeten, die auf dem Thron sitzen, den Vater und den Sohn, man wird ihn anbeten. Und wisst ihr, wenn wir gemeinsam anbeten, dann verstärkt und intensiviert das die Anbetung. Weil manche sagen, ja, ich kann ja zu Hause anbeten und wenn ich durch den Wald gehe, dann kann ich auch Gott anbeten. Das stimmt. Aber ist es nicht schön, wenn wir konzentrierte, intensive Anbetung in der Gruppe erleben können? Das ist ein Argument, Gottesdienste zu besuchen. Natürlich kann man auch einen Fernsehgottesdienst angucken, aber das ist meine subjektive persönliche Erfahrung. Das ist zwar auch gut, aber ich empfinde ein Präsenzgottesdienst, ein real erlebter Gottesdienst, ist eine ganz andere Dimension an Wahrnehmung, an Kommunikation und Erfahrung, auch in der Anbetung. So, was hilft es den Menschen? Was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? So, da gibt es eine gewisse Abwägung. Was ist mir wichtig? Wo sind die Prioritäten? Wie setze ich die Prioritäten? Der Apostel Johannes schreibt in seinem 1. Johannes 2, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Das sind nämlich die Reiche dieser Welt, das Materielle. Die Welt, das ist die materielle, physische Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist eine ganz schön harte Aussage. Wenn jemand die Welt liebt, es ist schön, wenn man in einem eigenen Haus wohnen darf, in einer eigenen Wohnung, oder? Es ist schön, wenn man ein gutes Auto hat. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht im Heißes. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater. In anderen Worten, Fleisch, Augen und Leben, das heißt, der Teufel bietet uns etwas fürs Auge und fürs Fleisch. Beispiel: Die Reformation hat eine Erweckungsbewegung ausgelöst. Im Prinzip war im Mittelalter, bevor die Reformation begonnen hatte, lebten die Gläubigen, erstens mal haben sie nichts verstanden, weil alles auf Lateinisch war, und es haben nur die wenigsten verstanden, so sie waren nicht richtig informiert, und zweitens mal ging es recht gesetzlich zu, die guten Werke waren wichtig. Luther bringt das Evangelium wieder an den Platz, wo es hingehört, nämlich der Gerechte wird seines Glaubens leben. In anderen Worten, wir werden durch Glaube gerechtfertigt, nicht durch die guten Werke. Natürlich folgen die guten Werke einem korrekten Glauben. Was war die Gegenreaktion? Ich habe so einen trockenen Mund. Also, die Reformation hat zur Folge auch den Bildersturm, das heißt, die Reformationsanhänger haben die Kirchen gestürmt, haben die Figuren, die Stadien und die Kirchen ausgeräumt, weil das Wichtigste war die Kanzel, die Wortverkündigung. Und lutherische Kirchen sind in der Regel sehr kärglich mit Kunstgegenständen geschmückt. Aber was hat die katholische Kirche, was hat die Gegenreformation getan? Die Gegenreformation hat etwas ganz anderes getan. Es ging nicht um Geistliches, sondern es ging um Fleischliches, um Irdisches, um Sichtbares. Nämlich, wenn wir die Palmbühlkirche angucken oder die Birnau, die Kirche am Bodensee, Birnau, also diese, ich weiß nicht, Barock sind es, glaube ich, Barockkirchen. Auf jeden Fall diese hochdekorierten, verzierten Kirchenaltäre, vollgestopft mit Kunstgegenständen, mit Bildern und Wandmalereien, Deckengemälden. Also überall, wo du hinguckst, kann der Blick verweilen. Das war die Gegenreaktion auf die Reformation. Die Reformation hat gezeigt, zurück zum Geist, zurück zum Herrn, weg vom Irdischen, weg vom Materiellen. Und die Gegenströmung war, ich biete euch was vor euer Augen, dass euch die Augen übergehen, eure Augen, Augenlust. Und es kann nicht genug Geld sein, Geld investiert werden für eure Augenlust. Genau das ist passiert. Was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, man könnte auch sagen, die Arroganz des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ganze Materielle, wir brauchen unsere Häuser, wir brauchen unsere Wohnungen, sowieso Wohnungsnot. Wir brauchen auch unsere Fahrzeuge, dass wir zum Arbeitsplatz kommen, um das geht es nicht. Aber die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung stehen wir diesen Dingen gegenüber. Und da gibt es auch eine schöne Begegnung Jesu mit einem jungen Mann, reicher junger Mann. Der kam zu Jesus und sagte: Lehrer, was soll ich Gutes tun, denn ich, damit ich ewiges Leben habe? Ja, Jesus sagt, was sagt das Gesetz? Ja, du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen und kein Falschzeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Manchmal wäre es nicht schlecht, wenn man das Gesetz auch lesen würde, weil das auch der Wille Gottes. Wir verteufeln manchmal das Gesetz, aber das Gesetz ist letztendlich nichts anderes als die Liebe in Paragraphen oder in Verse gefasst. Der Geist, der dahinter steht, ist das Richtige. So, der Jüngling spricht: Alles dies habe ich befolgt, was fällt mir noch? Genügt es, wollte er sagen. Bin ich in Ordnung? Komme ich in den Himmel? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, geh an die Börse und mach noch mehr Gewinn und spende einem mildtätigen Unternehmen. Nein, sagt er nicht. Da schüttelt jemand den Kopf. Wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkauf deine Habe und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folg mir nach. Verkauf deine Habe. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er war sowieso eine arme Kirchenmaus. Nein, er hatte viele Güter. Viele Güter. Also dieser reiche junge Mann, der hatte echt ein Problem. Der dachte, er sei okay bei Gott. Er stiehlt ja nicht, er bricht nicht die Ehe, er betrügt nicht, er tötet nicht. Und Jesus sagt: Verkauf dein ganzes Vermögen, verkauf dein Kram. Na, wie wär's, wir Häuslebesitzer, verkauf deine Hütte, gib's an die Tafel und lebe vogelfrei. Nein, ich glaube nicht, dass es um das geht. Es geht um etwas anderes. Jesus erkannte in diesem jungen Mann, dass er an seiner Habe hängt. Sein Herz war gebunden an dieses Vermögen. Und ich komme ja auch aus einem Unternehmerhaushalt. Und ich sage euch, das kann ein Segen sein, aber es kann auch ein Fluch sein, wenn du ein Unternehmen hast. Du bist wie ein Sklave für das Unternehmen. Für das Unternehmen wird alles geopfert. Die Zeit, die Verwandtschaft, alles. Es kann ein Fluch sein, es kann ein Segen sein. Wie sehr hängen wir an dem, was wir haben? Wie sehr lassen wir uns versklaven? Was hat Priorität Nummer eins? Das ist die große Frage. Es gibt auch reiche Leute, die sogar los sind von ihrem Reichtum, die sehr großzügig sind. So, Reichtum an sich ist grundsätzlich nicht etwas Böses, aber es birgt gewisse Gefahren. Dann geht es weiter: Schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als ein Reicher in das Reich Gottes. Wer kann dann noch errettet werden, sagen die Jünger. Und Jesus gibt die Antwort: Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und das stimmt. Es gibt, ich habe gehört schon, die Oberwahrsagerin von Deutschland hat sich bekehrt. Es ist möglich bei Gott. Wenn man so gebunden in Okkultismus, Spiritismus, in die Dämonie ist, wenn man so verbandelt ist mit dem Geist von unten, das kann Jesus lösen. Das ist ein Wunder, ja. Also aus sicherer Quelle habe ich es gehört, schon vor Jahren. Also Gott kann kann alles machen. Er kann auch den Reichen von seinem Reichtum lösen, dass der loslässt. Und das ist auch wichtig. Wir sollten leben, als ob wir es nur verwalten. Wir sollten leben, als ob wir nur auf der Durchreise sind. Das sind wir nämlich nur. Wir sind nur auf der Durchreise. Alles, was meine Eltern hatten, haben sie alles zurückgelassen, als sie gestorben sind. Haben nichts mitgenommen. Und da stand ich, das passt jetzt heute Morgen gerade gut und dann bin ich auch bald am Schluss. Ich habe ja mal ein Jahr in Rottweil gewohnt. Und in der Ruhe-Christi-Straße, da gab es ein Haus mit einer Aufschrift an der Wand. Und diese Aufschrift sagte folgendermaßen: Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem Zweiten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Nun sag mir, wem gehört dieses Haus? Alle müssen alles dalassen. Das ist die Realität. Aber entscheidend wird sein, was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Nütze ich es zugunsten des Reiches Gottes oder verbrauche ich es für mich egozentrisch, egoistisch oder wie auch immer? Das ist die große Frage. So. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus: Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Ich möchte nur eines dazu sagen. Wir brauchen nur die Krimis anschauen. Für Geld wird der Mensch zum Tier. Für Geld, wenn es nur genug ist, bringt der eine den anderen um. Für Geld wirft man Prinzipien über den Haufen. Das ist wie so eine, ich möchte nicht sagen dämonische Macht, aber er steckt in diesem Geld, Geld besitzen, Geld haben, Geld über Geld verfügen. Da steckt eine Macht dahinter. Irgendwie wirkt es auf Menschen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind. Gott sagt: Ich will dir Leben und volles Genüge geben. Und das stimmt. Das tut er. Und es genügt. Und wenn uns der Herr segnet, ist auch in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Ich komme zum Schluss mit einem Beispiel. So nochmals, was nützt es uns, wenn ich Unternehmenschef werde, wenn ich so reich werde wie Jeff Bezos, wenn ich Bundeskanzler werden würde, wenn ich, was weiß ich was, bei der EU was werde oder wenn ich sonst 5 Doktortitel hätte. Was nützt mir das alles, wenn ich dabei mein Heil verlieren würde? Dieser Nutzen ist von kurzer Dauer. Wir leben 70 oder 80 Jahre und dann müssen wir vor dem Thron Gottes erscheinen und dort werden wir gerichtet für das, was wir getan haben. Dann wird der Maßstab für das Gericht Gottes wird sein: Ich hatte einen Plan für dein Leben. Und jetzt schauen wir mal, wie du gelebt hast. Ich hatte einen Plan. Du warst ein Baustein in meinem globalen Plan. Hast du entsprechend meinem Willen gelebt oder hast du dein eigenes Leben gelebt? Nach deinen Vorstellungen, nach deinen Ideen, hast gar nicht nach mir gefragt. Das ist die Frage. Haben wir entsprechend in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelebt oder nicht? Und der Wille Gottes wird uns auch im Wort Gottes gezeigt. Ich sage mal, die allermeisten Dinge, die uns betreffen und was den Willen Gottes betrifft, können wir lesen im Wort Gottes. Da brauchen wir nicht zu den Propheten nach Südafrika fahren oder sonst wo. Oder jeden, es gibt da Leute, die ständig ein prophetisches Wort brauchen. Jeden Sonntag ein prophetisches Wort, sonst verlieren sie das Gefühl, Gott ist noch in ihrem Leben real. Das ist das andere Extrem. Natürlich ist es schön, wenn der Herr redet, er redet und baut die Gemeinde auf. Aber ich bin überzeugt, es geht auch darum, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, denn dort steht, was Gott will. So, nochmals. Franz von Assisi, ein Beispiel. Franz von Assisi wurde am Ende seines gesegneten Lebens gefragt, warum er so viel für Gott tun konnte. Er antwortete darauf Folgendes. Folgendes muss der Grund gewesen sein. Doppelpunkt. Gott sah vom Himmel herab und sprach: Wo kann ich den Schwächsten, den Geringsten, den armseligsten Mann auf dieser Erde finden? Dann sah er mich und dachte: Ich habe ihn gefunden. Ich will durch ihn wirken, denn er wird sich nichts darauf einbilden und meine Ehre für sich selbst in Anspruch nehmen. Er wird wissen, dass ich ihn immer gerade seiner Niedrigkeit und seiner Bedeutungslosigkeit wegen benutze. In der Welt geht es genau umgekehrt. Der Hochmut des Lebens zählt. Es ist nicht falsch, wenn wir strebsam sind und vorankommen wollen. Aber wir müssen eins wissen. Wichtig ist unsere Beziehung zum Herrn. Und da geht es um Hingabe, um Demut, um Liebe, um Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist. Und da geht es darum. Und dass Gott uns gebrauchen kann. Luther sagte am Ende des Lebens: Gott hat mich geführt wie einen geblendeten Gaul. Also er wurde wie einem, dem man eine Augenbinde rummacht und den man in der Hand nimmt, so hat er sich durchs Leben getastet. Führen lassen von Gott. Ja, so ist unser Leben manchmal. Wir wissen nicht, was in 2 Jahren ist. Wir wissen nicht, was übermorgen ist. Reinhard Bauer, abends ins Bett, morgens findet seine Frau ihn gestorben. Plötzlich, unerwartet abgerufen. So, was nützt es uns? Nochmals, nicht falsch verstehen. Natürlich sollen wir fleißig sein. Natürlich sollen wir Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Aber wir müssen immer noch wissen, was nützt es mir, wenn ich alle möglichen Erfolge habe, aber ich würde dafür mein ewiges Leben beschädigen oder sogar verlieren. Das wäre alles nicht wert, sagt Jesus. Amen.